DW Menschen und Märkte.
Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Und das hier sind zwei unserer Themen heute. Sparpläne bei Karstadt, Entsetzen bei Kunden und Mitarbeitern und EZB-Bankenstresstest, die Stunde der Wahrheit naht. Ich bin Klaus Ulrich. Mit einer Rosskur will der neue Karstadt-Chef Stefan Vanderl die angeschlagene Warenhauskette wieder in die schwarzen Zahlen führen. Für 6 Standorte, darunter Häuser in Stuttgart und Hamburg, ist das Aus im kommenden Jahr bereits beschlossene Sache. Weitere 10 der 83 Warenhäuser stehen darüber hinaus auf der Kippe. Die Gewerkschaft Verdi sieht über 2000 von insgesamt rund 17.000 Arbeitsplätzen unmittelbar in Gefahr. Jörg Marksteiner.
Einschnitte, Kürzungen, Stellenstreichungen, all das hatten die 17.000 Karstadt-Mitarbeiter schon befürchtet. Dass der neue Chef aber noch vor dem wichtigen, weil umsatzstarken Weihnachtsgeschäft die Schließung von gleich 6 Standorten verkündet, das kam dann doch überraschend. Für die 350 betroffenen Mitarbeiter genauso wie für die Kunden. In den Schnäppchenmärkten in Paderborn und Frankfurt-Oder, vor allem aber in Stuttgart und Hamburg-Billstedt, wo Mitte kommenden Jahres 2 klassische Kaufhäuser schließen.
Also ich sag mir mal, wenn Karstadt weg ist, dann brauchst du gar nicht mehr nach Billstedt fahren. Karstadt, da kriegst du noch einen einzelnen Knopf. Ich war gestern bei Karstadt einkaufen und die waren nicht mehr motiviert, die Verkäuferin. Man merkt das doch.
Ich muss ehrlich sagen, begeistert war ich von dem Laden hier nie. Aber sicherlich das eine oder andere hat man natürlich auch gekauft, das ist schon richtig.
Entsetzen auch bei den K-Town-Filialen in Köln und Göttingen. Diese Shops für junge Mode hatte das Karstadt-Management noch vor wenigen Jahren als Zukunftskonzept gefeiert. Auch sie werden zum 1. Juli kommenden Jahres geschlossen. Die Mitarbeiter wurden davon völlig überrascht.
Ich finde das schlimm. Vor allen Dingen sind viele Kollegen, die seinerzeit von Karstadt gewechselt sind nach K-Town, junge Leute, die jetzt quasi ihren Arbeitsplatz verlieren.
Vor allen Dingen, die waren ja erst so kurze Zeit hier. Jeder hat sich darauf eingestellt, die bleiben mindestens 10 oder 15 Jahre.
Ich wollte nur wissen, was jetzt wirklich ist, weil die Nachrichten mich total durcheinander gebracht haben.
Furchtbar, aber ich habe jetzt nur aus der Presse was gehört. Mehr weiß ich jetzt eigentlich auch nicht.
In den kommenden Wochen beginnen die Verhandlungen von Betriebsrat und Management, ob und wie sozialverträglich der Stellenabbau gestaltet werden kann. Offenbar sind aber weitere Filialen gefährdet, weil sie dauerhaft Verluste machen. Der neue Karstadt-Chef Stefan Vanderl sprach heute in einem Zeitungsinterview davon, dass es 8 bis 10 weitere Filialen gäbe, wo die Situation ähnlich sei. Dort solle geprüft werden, ob andere Nutzungen möglich sind oder ob Mietverträge eher gelöst werden können. Nach WDR-Informationen betrifft das unter anderem die Standorte in Bottrop, Iserlohn, Mönchengladbach, Neumünster und Mainz. Bestätigt ist das aber noch nicht. Insgesamt, sagte Vanderl, schreibe mehr als jede 4. der 83 Filialen rote Zahlen. Kritik an dem scharfen Sparkurs, der zudem den Abbau von 1600 Stellen in den verbleibenden Filialen und 400 in der Essener Zentrale vorsieht, kommt von der Gewerkschaft. Verdi-Bundesvorstand Stefanie Nutzenberger.
Schließungen und Personalabbau sind aus unserer Sicht falsche Signale für die Zukunft des Warenhauses Karstadt.
Anders sieht das Thomas Röb. Der Handelsfachmann von der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg verteidigte die Einschnitte in einer ersten Reaktion.
Traurig für die Leute, aber das gibt das Unternehmen einfach nicht her. Und wenn man jetzt nicht eingreift, ist die Alternative, dass möglicherweise in einem Jahr überhaupt keine Arbeitsplätze mehr existieren, weil es das Unternehmen gar nicht mehr gibt.
Für eine grundlegende Wende hin zu schwarzen Zahlen, sagte Karstadt-Chef Vanderl in seinem Antrittsinterview, seien vermutlich 3 Jahre nötig. Und das nur, wenn der Sanierungskurs jetzt zügig durchgezogen werde.
Jörg Marksteiner über die Reaktionen auf den Sparkurs bei der Warenhauskette Karstadt. Am Sonntag ist es endlich soweit, dann geben EZB und die Europäische Bankenaufsicht die Ergebnisse ihres Stresstests bekannt. Sie geben Auskunft darüber, wie es um die wichtigsten Geldhäuser Europas bestellt ist und ob sie für neue Krisenzeiten gerüstet sind. Bestehen die Banken den Test nicht, müssen sie ihre Eigenkapitalquote erhöhen, im schlimmsten Fall droht ihnen die Abwicklung. Sabine Hackländer.
Es ist wohl die aufwendigste Überprüfung europäischer Banken, die es jemals gegeben hat. Innerhalb eines Jahres hat die EZB 130 Banken und damit in etwa 85% der gesamten Bankvermögenswerte in der Eurozone unter die Lupe genommen. Eine echte Mammutaufgabe, meint Robert Priester, Finanzmarktexperte des Europäischen Bankenverbandes EBF.
Sie haben eine sehr weitreichende Methodik angewandt, indem sie zum einen die Bereiche überprüft haben, von denen Sie annehmen, dass dort größere Risiken bestehen, und dann natürlich auch jene Teile, die die Banken selbst als riskant bewerten. Und dann hat man geschaut, wie viel Kapital dafür zurückgestellt worden ist.
Zeitgleich spielte die Europäische Bankenaufsicht EBA Krisenszenarien für eine ähnliche Anzahl von Banken in Europa durch, darunter auch für solche aus Nicht-Euro-Staaten wie Großbritannien, Polen und Schweden. Was bei den beiden Rundum-Checks wirklich herausgekommen ist, werden wir am Sonntag erfahren. Die Gerüchteküche geht derzeit von rund einem Dutzend Banken aus, die durchgefallen sein könnten. Die betroffenen Banken müssen nun innerhalb von 6 bis 9 Monaten sagen, ob sie weiteres Kapital beschaffen können oder aber sie werden abgewickelt. Das sei dringend notwendig, findet der SPD-Europaabgeordnete Jakob von Weizsäcker.
Es geht darum, dass wir in Europa bei den Aufräumarbeiten in unserem Finanzsektor nach der Krise hinterherhinken. In den USA wurde sehr viel schneller, sehr viel härter agiert, wenn man so will, im Mutterland des Kapitalismus, ganz hart durchsaniert. Und wir hinken da hinterher. Das hat eine lähmende Wirkung auf die Wirtschaft.
Doch ob die reinigende Wirkung der Stresstests tatsächlich ausreicht, um der Wirtschaft auf die Sprünge zu helfen, daran haben einige Zweifel. Ganz vorne mit dabei der Internationale Währungsfonds. Der Leiter der IWF-Finanzmarktabteilung, José Vinyals.
Stell dir vor, du kommst vom Doktor, der hat dich gründlich untersucht und bescheinigt dir jetzt, dass du gesund bist. Das besagt doch lediglich, dass du ein normales Leben führen kannst. Aber wenn du ein Leistungssportler bist, reicht das nicht. Du brauchst mehr, um Leistungen auf hohem Niveau zu bringen. Und genau das wird jetzt benötigt.
Der IWF hatte in einer eigenen Studie 300 Großbanken in Industrieländern genauer untersucht. Diese hätten zwar einiges getan, um stabiler zu werden, doch die Sanierung reiche eben nur zum Überleben. In der Eurozone liege der Anteil solcher kraftlosen Banken bei sage und schreibe 70%.
Das bedeutet nicht, dass die Banken nicht sicher sind, aber sie sind wahrscheinlich nicht in der Lage, so viele Kredite bereitzustellen, wie nötig wären. Diese Banken müssen ihr Geschäftsmodell ändern. Sie müssen sich endlich an die Post-Krisen-Verhältnisse anpassen.
Eine Einschätzung, die von den Banken ganz und gar nicht geteilt wird. Es könne ja wohl nicht sein, dass künftig Kredite vergeben würden, die einer vernünftigen wirtschaftlichen Grundlage entbehrten. Um die Wirtschaft zu stabilisieren, wäre das wohl im höchsten Maße kontraproduktiv, so der EBF-Finanzexperte Robert Priester.
Wir befinden uns in einer schwierigen ökonomischen Phase. Nicht jeder sieht die Zeit reif für Investitionen. Und wenn dem so ist, dann ist der Bedarf an Krediten einfach nicht gegeben. Ich glaube nicht, dass es klug wäre, Kredite in ein ökonomisches Umfeld zu geben, das nicht wirklich sicher ist.
Am Sonntag wird dieser Streit aber wohl noch keine Rolle spielen. Da geht's ums nackte Überleben.
Der Countdown für den Bankenstresstest läuft. Sabine Hackländer war das. Ein Silicon Valley des Meeres soll es werden. Das Seasteading Institute, finanziert unter anderem vom deutschstämmigen PayPal und Facebook-Milliardär Peter Thiel, will schon bald schwimmende Städte errichten auf quadratischen Plattformen mit einer Kantenlänge von 50 Metern. Wer das nötige Kleingeld hat, ist als künftiger Bewohner herzlich willkommen. Außerdem wollen die Seesiedler den in gewisser Weise rechtsfreien Raum der internationalen Gewässer nutzen, um neue Regierungsformen und Gesellschaftsstrukturen auszuprobieren.
If we build it, will you come?
Wenn wir die Stadt der Zukunft bauen, kommen Sie, um dort zu wohnen? Die Frage, die Joe Quirk vom Seasteading Institute im Werbevideo auf seiner Webseite stellt, ist ganz ernst gemeint. Gebaut werden soll der Wohn- und Lebensraum der Zukunft auf schwimmenden Plattformen im Meer, erklärt Quirk.
Using platforms shaped like squares or pentagons.
Quadratisch oder fünfeckig sollen die Plattformen sein, mit je 50 Metern Kantenlänge. Und nach Bedarf könnten sie wie Baukastenmodule neu und anders zusammengefügt werden. Aus Stahlbeton gefertigt sollen sie mehr als 100 Jahre halten.
Using reinforced concrete and will last more than a century.
Das Seasteading Institute wurde vor 6 Jahren gegründet, finanziert unter anderem vom deutschstämmigen Peter Thiel, der als Mitgründer des Bezahldienstes PayPal und früher Facebook-Investor zum Milliardär wurde. Noch ist unklar, wie der eigentliche Wohnraum auf dem Meer aussehen wird. Die gezeichneten Entwürfe erinnern an luxuriöse Hotelkomplexe auf Stelzen mit Swimmingpools, Hochgärten und Glasfassaden. Es ist offensichtlich kein sozialer Wohnungsbau, den die Seasteading-Leute planen. Interessierte können ihre Wünsche an das Projekt in einen Fragebogen eintragen, etwa ob sie dort nur wohnen oder auch arbeiten oder eigene Unternehmen gründen wollen. Nochmal Joe Quirk.
We're looking for trailblazers.
Wir suchen Pioniere, wenn sie davon träumen, in einer schwimmenden Stadt zu wohnen und sich das Leben in einer großen Metropole leisten können, dann füllen sie bitte unser Formular aus.
And can afford what it would cost to live in a major metropolis? Please fill out our form.
Nun gäbe es in den riesigen USA genügend Fläche, um neue Wohnideen auch auf dem Festland zu verwirklichen. Doch auf dem Meer, genauer gesagt in internationalen Gewässern, also 200 Seemeilen von der Küste entfernt, könnten die Seasteader auch politisch ausprobieren, was sie möchten. Es ist wohl kein Wunder, dass die Idee ausgerechnet in der Nähe des Silicon Valley entstanden ist, wo die großen Computer- und Online-Konzerne sitzen, die Gewinne in Strömen fließen und der Glaube an das technisch Machbare offenbar bei vielen noch nicht seine Unschuld verloren hat.
Our goal is to create a Silicon Valley of the sea, where lots of seasteads, hopefully thousands.
Wir wollen ein Silicon Valley des Meeres schaffen. Viele, vielleicht tausende Siedlungen könnten sich einen Wettbewerb liefern, um Bewohner anzuziehen. Ich würde gern eine sozialistische Siedlung sehen, eine anarcho-kapitalistische. Und die besten Sozialsysteme ziehen die besten Leute an.
And the best social systems attract the best people.
Martin Krieger ist Professor für Stadtplanung an der University of Southern California in Los Angeles. Er sieht die schwimmenden Siedlungen erst einmal vor ganz praktischen Problemen, wenn es um Nachschub an Leben geht. Denken Sie an ein Kreuzfahrtschiff oder einen Flugzeugträger. Da sehen Sie, was technisch möglich ist. Doch diese Schiffe füllen regelmäßig ihre Treibstoff- und Nahrungsvorräte auf. Und auch eine Siedlung auf dem Meer wäre also vermutlich nicht autonom, sondern von der Außenwelt abhängig, bei Energie, Essen und anderen Materialien.
Likely to be dependent on the outside world for energy, food, material and so forth.
Von ihrem ganz großen Traum, neue Regierungsformen auszuprobieren, sind die Seasteader auch schon ein bisschen abgerückt. Derzeit suchen sie nach einem Staat, der als Gastland eine erste Siedlung unter seine Fittiche nehmen könnte. Es ist aber unwahrscheinlich, dass eine solche Regierung den Siedlungen die Freiheit einräumen würde, eigene Gesetze zu schaffen. Die Seesiedler können sich also erst einmal den logistischen Problemen widmen. Der Wettbewerb der Staatsformen wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen.
Wolfgang Stuflesser berichtete aus Los Angeles. Soweit Menschen und Märkte, der Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Machen Sie es gut und schönes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.